Der Schneeflockensammler. Im großen Land Amerika lebte ein kleiner Junge. Der hieß Wilson Bentley. Seine Eltern waren Farmer und wohnten fernab der Stadt, in einem weißen gestrichenen Haus mit drei mächtigen Schornsteinen. Hinter dem Haus lag ein kleiner See, an dessen Ufer alte Ulmen standen. Vor dem Haus breitete sich ein riesiger Garten mit Obstbäumen aus. Darin weideten die Kühe und Haudei, der alte Hengst. Der Garten grenzte an die Hauptstraße, die so schnurgerade in den Horizont hinauslief, als führe sie direkt ans Ende der Welt.
Wenn er einmal erwachsen wäre, dachte Wilson, würde er die Straße so lange entlang gehen, bis er zum Ende der Welt käme. Junge, wirst du heute noch essen? Hört er die Stimme der Mutter geduldig. Mahnen, weil er vor lauter Trödeln wieder einmal vergessen hatte zu frühstücken. Ich brauchte noch etwas Zeit, Mum, antwortete Wilson und schaute Mrs. Bentley mit seinen tiefbraunen Augen abwesend an.
Wilson hatte einen Bruder, der 3 Jahre älter war, Charlie. Am Ufer des kleinen Sees mit den alten Ulmen war der Lieblingsplatz der beiden. Dort verbrachten die Brüder die meiste Zeit. Charlie liebte es, in die Bäume zu klettern, jedes Jahr höher und waghalsiger. Man muss etwas riskieren, wenn man im Leben hoch hinaus will, pflegte er zu sagen. Wilson bevorzugte den festen Boden unter seinen Füßen. Er liebte es, ausgestreckt im Gras zu liegen und in das Geranke der Äste zu blicken. Wie die Zweige im stürmischen Herbstwind hin und her wogten, die Blätter in vielen Farben leuchteten und vom Wind fortgewirbelt wurden.
An so einem Herbstnachmittag tanzte ein tiefrotes Ulmenblatt direkt auf Wilsons Nase. Er nahm das Blatt, betrachtete es und plötzlich fiel ihm auf, dass es fast genauso aussah wie die Ulme aus großer Entfernung. Es hatte einen Stiel wie die Ulme, einen Stamm. Das Blatt hatte unzählige Adern wie die Ulme, Äste und die Form des Blattes ähnelte. Sogar der Form des Baumes. Von diesem Tag an begann Wilson Blätter zu sammeln. Nicht bloß Ulmenblätter, auch Linden, Ahorn, Eichenblätter. Ja, überhaupt alle Blätter, die er finden konnte. Immer stellte er fest, dass es in der kleinen Form auch die große Form verborgen war. Und das faszinierte ihn. Das schaue ich mir genauer an, flüsterte er und bewahrte die Blätter in einem dicken alten Buch auf.
Etwas außerhalb des Dorfes befand sich eine Mühle. Sie war aus roten Ziegelsteinen erbaut, weshalb man sie die Rote Mühle nannte. Sie stand an einer reißenden Wildbach, der nach der Schneeschmelze stark anschwoll und große Mengen Geröll mit sich führte. Wilson durfte oft auf den Leiterwagen mitfahren, wenn der Vater die Säcke von dem gemahlenen Mehl beim Müller abholte. Manchmal wanderte Wilson auch allein zur Roten Mühle, weil er gerne beobachtete, wie sich der Wildpark jedes Frühjahr eine neue Bahn zwischen den haushohen Gesteinbrocken suchte.
Saß er eines Frühlingstags auf einer sonnengewärmten Steinplatte, die nackten Füße ins eiskalte Wasser getaucht und betrachtete den Gedanken verloren einen großen Stein, den das Wasser viele Millionen Jahre lang kreisrund geschliffen hatte. Wilson bemerkte, dass der Stein von unzähligen kreuz und quer verlaufenden Adern durchgezogen war. Die breiteste Ader verlief schnurgerade und sah aus wie die Hauptstraße des Dorfes, die ans Ende der Welt führte. Die kleinen Adern ähnelten den vielen Feldwegen, die von der Hauptstraße abzweigten.
Von diesem Tag an sammelte er alle erdenklichen Steine. die sich durch eine besondere Änderung auszeichneten. Er versteckte sie in der Scheune in einem unbenutzten Futtertrog. Und immer wenn er einen neuen Fund dazulegte, flüsterte er: "Das schaue ich mir genauer an."
Der Sommer kam. Eine lange Dürre. Das Mehl wurde teurer. "Wilson, Alwin, Bentley, ich muss mit dir reden." Als sie gerade zu Mittag gegessen hatten. Wenn der Vater, als sie gerade zu Mittag gegessen hatten, wenn er so zu sprechen begann, wussten die Jungen, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelte. Wie auf einem unsichtbaren Zeichen verließ Charlie die Küche. Der Vater wanderte bedächtig auf den knarzenden Dielenboden hin und her und sprach: "Ich mache mir Sorgen. Du verkriechst dich und verträumst dein Leben, anstatt im Stall oder auf dem Feld mitzuhelfen. Nimm dir ein Beispiel an Charlie. Er melkt schon selbstständig die Kühe, legt das Stroh aus, füttert die Schweine. Ihr solltet einmal tüchtige Farmer werden. Die Zeiten sind hart, das Mehl ist teuer. Was hast du dazu zu sagen?"
Wilson senkte den Kopf. Er stockerte mit dem Löffel im Haferbrei. Dabei fiel ihm auf, dass der Brei die Form der sanft ansteigenden Hügel hinter dem Haus annahm. "Wie interessant! Hörst du mir auch überhaupt zu, Sohn?" fragte der Vater ungehalten. "Ich brauche noch etwas Zeit, Dad", erwiderte Wilson. "Manchmal glaube ich, dass du noch gar nicht auf dieser Welt bist", sagte Mr. Bentley resigniert.
Von diesem Tag an bemühte sich Wilson, es dem Vater recht zu machen. Er wollte ein guter Vater werden, aber immer, wenn er gerade dabei war, eine Arbeit zu verrichten, wurde er durch eine neue Entdeckung abgelenkt. Dass der Dampf von kochendem Wasser den Nebelschwaden glich, die sich über die Hügel des Dorfes breiteten, dass die Furchen auf den Händen des Vaters wie ausgetrocknete Flussbeete aussahen.
Es kam ein Winter, ein langer, langer Winter. Hinter dem großen Küchenfenster tanzten die Schneeflocken. Alles versank in dem Schnee und die Landschaft wurde unendlich still. Unter dem Vordach des Stalls spannten Wilson und sein Bruder Charlie gerade den alten Hoodie an, weil der Vater zum Roten Mühle fahren wollte, um Mehl zu kaufen. Da sank ein fast münzengroße Schneeflocke auf Wilsons Schuhkappe. Für einen Augenblick konnte er die Schneeflocke in ihren ganzen geheimnisvollen Schönheit und zarte Verstellung sehen. Er wollte sie vorsichtig aufheben, doch sie schmolz in seiner Hand sofort zu einem winzigen Wassertropfen. Wilson war so verdutzt, dass er vergaß, das Geschirr fest zu machen. Hoodwee zog ohne Schlitter davon. Fluchtend brachten Charlie den Hengst wieder zurück.
Nachts konnte Wilson lange nicht einschlafen. Es musste doch möglich sein, Schneeflocken aufzubewahren und sie der Sammlung an Wundern hinzufügen, die er in allen möglichen Verstecken des Hauses angehäuft hatte. Bloß wie sollte er das anstellen? Immer wenn er ein Schneekristall anfasste, veränderte er sofort seine Form und der einzigartige Zauber war dahin. Verloren für immer.
Es war die Zeit, als das Mehl wieder billiger wurde. Die Sommer waren mild und die Ernten ertragreich. Aus Charlie war ein tüchtiger Farmer geworden, Mr. Bentleys ganzer Stolz. Nur Wilson brachte noch immer etwas Zeit. Deshalb kam es oft zu Zerwürfnissen. Wilson wurde immer stiller, weil der Vater nicht verstehen konnte, dass es auch Arbeit ist, den kleinsten Dingen auf der Welt nachzuspüren. Nur von seiner Mutter fühlte sich Wilson verstanden. Sie nahm ihn immer in Schutz, indem sie sagte, er ist anders.
Am Geburtstag schenkte sie ihm ein Mikroskop, für das der Apotheker keine Verwendung mehr hatte. Und vom Vater bekam er trotz größter Bedenken ein alter Fotoapparat. In jenen Wochen war Wilson der glücklichste Mensch der Welt. Eines Tages würde er allen beweisen, welcher Reichtum und Nutzen in den Dingen lag, die man nicht sah.
Besessen war er von der Idee, eine Schneeflocke einzufangen und sie für die Nachtwelt festzuhalten. Er tüftelte unermüdlich, baute eine Vorrichtung, in denen er dem Fotoapparat und das Mikroskop zu einem Instrument verband, das ihm ermöglichte, Schneeflockenkristalle in aller Kompliziertheit auf die Fotoplatte zu bannen. Es bedurfte vieler Versuche und vieler Rückschläge. Die Kristalle waren so fein und zerbrechlich, dass der leiseste Atem, die geringste Temperaturschwankung sie sofort zerfallen ließ.
Das Unerträglichste war das lange Warten auf den Winter. Wenn es endlich zu schneien begann, stürmte Wilson mit seinem Apparat hinaus ins Freie, fing mit einer Daunenfeder Schneeflocke ein, strich sie unter das Mikroskop und drückte den Auslöser der Kamera. Die Leute tuschelten, weil sie sein Verhalten eigenartig fanden. Aber Wilson war das Gerede einerlei. Er entdeckte, dass ein Schneekristall immer die Form eines Sechsecks hat und sich um ein winziges Staubkörnchen bildet. Je mehr Kristalle er fotografierte, desto klarer wurde ihm, dass nicht eine einzige Schneeflocke der anderen glich, wie es keinen Menschen ein zweites Mal auf der Welt gab.
Nachdem er mehrere tausend Schneeflocken fotografiert hatte, beschloss Wilson, Alvin Bentley den Menschen im Dorf seine Schätze zu offenbaren. Die Zeit war gekommen. Mit dem ganzen Geld, das er gespart hatte, mietete er den Festsaal im Gemeindehaus und einen Projektor, um die Bilder seiner Kristalle an die Wand projizieren zu können.
Am Vortragsabend stand Wilson wie aus dem Ei gepellt am Türeingang und gab jedem Besucher einen sanften Händedruck. Es waren wenige Leute gekommen, obwohl der Eintritt nichts kostete. Als es im Saal dunkel und still geworden war und die Menschen die Bilder der hinreißend schönen Schneekristalle sahen, ihre Unnachahmlichkeit sahen sie doch dennoch nichts. Auch verstanden sie Wilson nicht, als er sagte, dass man das Große im Kleinen finden müsse. Wortkarg und ohne unhöflich zu sein, löste sich die Versammlung auf.
Oh. Ein tosender Herbstwind heulte in jener Nacht um das weiß gestrichene Haus der Bentleys mit den drei mächtigen Schornsteinen. Die Küchenfenster blieben bis weit über Mitternacht hell erleuchtet. »Wilson, Elwin, Bentley, ich muss mit dir reden«, sagte der Vater. Charlie wollte aus der Küche schleichen, aber Mr. Bentley hielt ihn zurück. Mit euch beiden will ich reden.
Dann machte er eine lange Pause. Wilson, du hast mir heute Abend die Augen geöffnet. Früher habe ich die satt ausgebracht und dabei nur an die Ernte gedacht, anstatt mich daran zu erfreuen, wie das Samenkorn die Furche fällt, aufgeht, Wurzeln schlägt, Ein Zartspross bildet, der selbst dem heftigsten Regen und dem Wind trotzt.
Ich habe Apfelbäume gepflanzt und dabei ungeduldig an die runden roten Äpfel gedacht, anstatt mich an die Blüte zu erfreuen, mich unter das schattige Blätterdach zu legen und den Augenblick zu genießen. Heute, Wilson, habe die Freude des Augenblicks begriffen. Dafür bedanke ich mich bei dir.
Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit.